Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Ich spreche mit Tobias Strehrath, Berater bei der Nigel Wright Group im Bereich Executive Search und Papa einer kleinen Tochter. Tobias nimmt uns mit durch seine wirklich spannende Lebensgeschichte. Ich nenne mal ein paar Stationen. Angefangen bei einem Startup für Maßhemden, das er noch im Studium mit Freunden aufgezogen hat. Dann weiter zu einer echten Traumkarriere, kann man sagen, im Lebensmittelbereich, wo er am Ende 3 Firmen leitet. Und dann kommt die komplette Kehrtwende. Tobias kündigt den Job, weil er an einem Punkt angekommen ist, wo er, ja, so sagt er selbst, ein Belastungslevel erreicht hat, das eben nicht mehr gesund gewesen ist. Ich finde, das alleine zeigt schon, dass hier jemand ist, der ja keine große Angst vor großen Entscheidungen hat und der auch eben mal ungewohntes Terrain betritt, wenn es denn nötig ist. Das zeigt auch vor allem seine Geschichte, für die ich ihn eigentlich hier eingeladen habe. Und zwar finde ich die sehr bemerkenswert. Tobias Frau hat sich vor ein paar Jahren einen Lebenstraum erfüllt und nochmal angefangen, Medizin zu studieren. Und die Zusage für diesen Studienplatz, die bekommt sie, als die kleine Tochter der beiden 8 Monate alt ist. Ja, und so schön diese Zusage gewesen ist, sie stellt beide erstmal vor eine riesen Herausforderung, weil beide haben zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet, das kleine Kind ist da. Es war also Freud und Fragezeichen in einem. Tobias sagt aber sofort, du machst das jetzt und ich halte dir den Rücken frei. Vielleicht sagt jetzt der ein oder die andere, das ist ja völlig selbstverständlich, also oder das sollte ja total normal sein. Ich würde dagegen halten, dass es das noch lange nicht ist. Es gibt eben immer noch sehr, sehr viele Männer, die, naja, sagen wir mal, nicht sehr gut damit umgehen können, wenn ihre Frau beruflich erfolgreich ist oder sogar erfolgreicher als sie selbst. Insofern ist diese Geschichte von Tobias und seiner Frau, finde ich, sehr, sehr inspirierend und sehr spannend. Und ich möchte unbedingt wissen, wie die beiden das machen, wie das funktioniert. Und ich sage, wir steigen jetzt mal direkt ein. Viel Spaß mit Tobias Strehrath. Lieber Tobias, herzlich willkommen im Podcast.
Lieber Marius, danke dir auch. Herzlichen Dank für die tolle Einladung.
Gerne, gerne. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du beruflich und wie ist eure familiäre Situation? Also mit wem haben wir es hier zu tun?
Also vielleicht zuerst starte ich mit der Familie. Ich bin Papa von der Lovelin, Lovelin Idilia. Und die ist mittlerweile 2 Jahre alt, benimmt sich aber auch schon wie ein Teenager in der Pubertät. Ja? Also sehr viel Temperament. Ich denke, das hat sie von ihrer Mutter. Die kommt nämlich zur Hälfte aus der Dominikanischen Republik und die andere Hälfte ist aus Venezuela. Das heißt, da kannst du dir vorstellen, da ist relativ viel Feuer in der Natur schon. Und das merkt man Tag ein, Tag aus. Ja? Ich bin natürlich auch jemand, der mit sehr viel Energie aufgewachsen ist in meiner Kindheit. Und ich denke, die hat das Beste aus beiden Welten vereint. Meine Frau Naelis ist mittlerweile Vollzeit-Medizinstudentin. Die ist mit 13 nach Deutschland gekommen und hat quasi von null hier begonnen, hat ihr Abitur gemacht und dann relativ zeitnah danach die erste medizinische Ausbildung als CTA, das ist so chirurgisch-technische Assistentin, und hatte aber immer den großen Lebenstraum, Medizin zu studieren. Und das macht sie jetzt auch sehr erfolgreich schon seit einigen Jahren. Und vor dem Hintergrund haben wir da eine ganz besondere Dynamik momentan bei uns drin. Ich bin jetzt gerade 40 geworden und arbeite seit 2 oder etwas mehr als 2 Jahren hier bei Nigel Wright in der Unternehmensberatung in der Abteilung Executive Search und bin verantwortlich für alle Getränkekunden und Süßwaren- und Snackkunden und auch die schöne Welt der Consumer Electronic. Wir beraten große Firmen in puncto HR-Strategien und setzen dann natürlich auch die Headhunting-Themen für die um. Vorher war ich auch der klassische Student, ja, wie man den so aus dem Alltag kennt, internationale BWL studiert mit 2 Auslandssemestern, 1 in London und 1 in Dublin. Und währenddessen hatte ich, wahrscheinlich aufgrund meiner DNA, weil beide meine Eltern sind auch unternehmerisch aufgewachsen, auch so den Drang, mich selbstständig zu machen, und habe mit einigen Freunden ein Modelabel gegründet, das dann auch relativ schnell erfolgreich wurde, aber dann auch umso schneller wieder den Erfolg verlor. Und wir haben in 2007 dann die Maßhemden und Maßanzüge-Firma schließen müssen. Ich bin dann zurück nach Deutschland, weil ich zu dem Zeitpunkt auch in den USA war für die Firma und bin in Deutschland dann bei der Firma Basmati Reis eingestiegen und habe dort 10 Jahre verbracht. Ne? Habe quasi die Möglichkeit bekommen, relativ tief einzusteigen und habe mich dann über die Jahre hochgearbeitet bis zu einem Punkt, wo wir die Firma dann an großen börsengelisteten Konzern verkauft haben. Ich war dann zuletzt Geschäftsführer von 3 verschiedenen Firmen innerhalb dieses Konzerns, habe aber dann auch irgendwann gemerkt, dass das für mich so ein bisschen der Höhepunkt da innerhalb dieser Struktur erreicht war. Und ich musste auf jeden Fall auch schauen, dass ich mal nach 10 Jahren eine Abwechslung bekomme. Ja, ich meine, Basmati-Reis ist zwar super lecker, aber so ganz sexy ist das ja dann nicht, wenn man das überlegt, noch die nächsten weiteren Jahre zu machen. Und vor dem Hintergrund habe ich dann erstmal gesagt, ich mache komplett Pause, habe mich fast 1 Jahr zurückgezogen und habe wirklich mich gesammelt und überlegt, was hat dir denn so die letzten Jahre Spaß gemacht und woran hatte ich viel Freude und was will ich auf keinen Fall mehr im nächsten Schritt, und bin dann auch zu der Entscheidung gekommen, dass der einzige Weg die Selbstständigkeit war. Ja, wie das dann halt so ist, ja. Man setzt sich mit dem Thema auseinander, Gründerzuschuss, was mache ich für eine Rechtsform, wie stelle ich meine Strategie auf, wie sieht der Businessplan aus? Und ich war dann auch, ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war in der Phase der Gründer-Startup-Woche hier in Düsseldorf auf einigen Vorträgen, und beim letzten Vortrag hat es mich dann so richtig überzeugt, und ich hatte alle Anträge ausgefüllt und kam abends einen Ticken später nach Hause als üblich, und meine Frau hatte auf mich gewartet, und was ganz interessant war, ist, sie hatte immer mal wieder nachgefragt, wann kommst du, wann kommst du, wann kommst du? Und ich habe gesagt, mein Gott, was macht ihr denn jetzt hier für ein Theater? Ob ich jetzt um 6 da bin oder um 8? Ja, ich meine, wird ja nichts passieren. So, und als ich zu Hause war, oder als ich zu Hause angekommen bin, war dann irgendwie, es lief Musik, und meine Frau hatte ein paar Luftballons an die Wand geklebt mit einer kleinen Notiz. Und ich habe dann direkt überlegt, so, oh Gott, wessen Geburtstag habe ich denn verpasst? Ja. Und bin zum Ballon und habe die Notiz gelesen, und da stand drin: Hallo Papa, ich freue mich, in circa 8 Monaten bei dir zu sein. Ja, und da in dem Augenblick war es dann für mich auch klar, dass ich die Anträge, die ich so schön ausgefüllt hatte, erstmal zerreißen möchte, ja, und sagt, okay, also wenn jetzt der Familiennachwuchs tatsächlich unterwegs ist, dann gehe ich doch mal auf Nummer sicher, und habe dann die Unternehmensberater oder die Headhunter angerufen. Und dementsprechend habe ich dann hier sofort das Angebot bekommen, und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja. Aber so hat das alles so.
Ein kompletter U-Turn, oder?
Genau, also ein kompletter U-Turn, und so hatte dann tatsächlich auch so die Reise seinen Lauf genommen. Ne?
Wow, also da stelle ich mir wirklich so vor, du bist in diesem inneren Zweifel, in dem Hadern, in diesem inneren Monolog, soll ich kündigen, soll ich nicht, soll ich mich selbstständig machen, gehe ich diesen Weg, das sind die ganzen Zweifel, ja, die Chancen, und dann, ja, und dann so eine Hammer-Nachricht, also das ist ja wirklich extrem.
Ja, vor allem, das war auch, also meine Frau hatte auch keine Leichtigkeit, schwanger zu werden, also vor dem Hintergrund war es auch nochmal eine doppelte Bescherung, ja, wir hatten, sie hatte irgendwie Beschwerden im Magen für eine Weile und ist dann zum Arzt gegangen, und plötzlich sagte der Arzt, wissen Sie, Sie haben keine Magenbeschwerden, Sie sind einfach nur schwanger. Ja? Und da ist uns beiden, oder ihr ist dann erstmal natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Und sie wusste natürlich auch, wie ich darauf reagiere, weil wir uns das auch so wirklich schon wahnsinnig lange gewünscht hatten. Und ja, dann ist es halt tatsächlich so gekommen. Und dann war für mich auch klar, dass ich jegliche Hürde oder Risikofaktor erstmal aus dem Weg räumen möchte. Ja, weil das war für mich das absolut Wichtigste. Und so entsprechend konnte ich dann Gott sei Dank auch alles drumherum bauen.
Okay, aber ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, bevor du weitererzählst.
Ja.
Ich stelle mir vor, du bist in diesem Food-Business drin. Du bist sehr erfolgreich, du arbeitest dich hoch, verantwortest nachher 3 Unternehmen als Geschäftsführer. Und dann eben so eine Vollbremsung zu machen und zu sagen, ich schmeiß das hin. Ich meine, andere würden sagen, ich ziehe das jetzt durch und arbeite mich hoch zum weiß ich nicht was. Also nimm mich nochmal bitte zurück in diese Zeit und in diesen Konflikt oder in diesen inneren Dialog, den du mit dir geführt hast. Was ist da in dir vorgegangen? Also wie sah dein Innenleben aus, bevor du diese Entscheidung gefällt hast?
Also ich würde sagen, der wichtigste Impuls war einfach die Bewertung meiner eigenen Gesundheit und der eigenen Psyche. Es gibt sicherlich viele da draußen, die auch sicherlich zuhören, die arbeiten viel mehr und haben viel mehr mentalen Stress. Aber jeder bewertet es halt für sich irgendwie auch so ein bisschen selbst. Und ich hatte bis zum, ich würde sagen, von 2008 bis 2011 ein sehr strammes Programm. Ich bin in die Firma reingekommen und die hatte damals schon relativ starke Schwierigkeiten, einen Profit abzuwerfen. Das heißt also, in 2008 und 2009 mussten wir einen kompletten Turnaround für die Firma schaffen. Dann waren wir in 2010 eigentlich auf einem sehr guten Jahr. In 2011 kam der ganze Trend von der Handelsmarke auf den Schirm und die Handelsmarke hat letztendlich nachher so, ich sag mal, 75% im Reisregal dominiert. Und unsere Strategie war mehr Marke als Handelsmarke. Das heißt also, wir hatten da auch irgendwo eine große Herausforderung, uns überhaupt zu bewähren. Und wenn man aus einer schweren finanziellen Lage kommt, hat man auch keine riesen Marketingbudgets und Töpfe zur Verfügung, sodass man sagt, okay, wir pushen einfach die Marke noch mit mehr Kampagnen, sondern man muss gucken, dass man irgendwo die Listungen behält im Handel. Und das zerrt halt auch irgendwo an den Nerven, ne? Weil man möchte auf keinen Fall irgendwo das Geschäft auch, das man sich jetzt über die Jahre aufgebaut hatte, dann so ein bisschen zerbröckeln sehen, sondern man investiert noch mehr Zeit, noch mehr Fokus und so weiter da rein.
Wie würdest du denn deinen mentalen Zustand in den letzten Jahren im Job beschreiben?
Ich würde sagen, also ab 2000, nachdem wir den Verkauf durch hatten und ich dann tatsächlich nochmal auf so eine andere Ebene von Verantwortung und Geschwindigkeit im Job kam, würde ich sagen, hat das so nach und nach rapide abgenommen. Ja, also ich hatte zuletzt dann irgendwie einen Ruhepuls von 110, ja, wo auch mein Arzt gesagt hat, oha, da sollten wir mal ein Auge drauf behalten. Und das schlägt sich ja dann auch nieder in wirklich eine Unbalance, ja, also eine Disbalance. Man konnte nicht mehr ordentlich schlafen, man hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Diese pausenlose Reiserei von, sagen wir, Indien, Pakistan bis rüber nach an die Westküste mit den Zeitverschiebungen, mit dem Jetlag, Schlafmangel an den Wochenenden, die Messen, das war natürlich unheimlich belastend. Und wenn man das über einen gewissen Zeitraum macht und dann nicht genügend Ausgleich sich selber gönnt, dann kann das schon mal nach hinten losgehen. Ne? Und bei mir war dann auch irgendwann allerletzte Reißleine und ich hatte halt die Option, mache ich so weiter und laufe Gefahr, da vielleicht noch mehr kaputt zu machen oder höre ich auf die Ärzte und auch auf meine Frau und sage, okay, das reicht jetzt bis hierhin und wir müssen auf jeden Fall was ändern.
Das ist ja auch echt keine Situation, die du da beschreibst, in der man, naja, sagen wir mal so, vernünftig eine Familie gründet, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also das war auf jeden Fall ein Faktor, weil ich natürlich bemerkt habe, dass da gar keine Zeit für da wäre. Ja? Und auch wenn die Zeit dafür da gewesen wäre, dann wäre es keine gesunde Zeit gewesen, sondern eine angespannte Zeit, wo ich selber auch erstmal runterkommen müsste. Und das wäre meiner Meinung nach qualitativ nicht gut gewesen. Und vor dem Hintergrund war es eigentlich genau das Richtige, dann auch da zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und mir dann auch wirklich die Zeit zu nehmen, um mich erstmal von diesen 10 Jahren zu erholen. Ja? Und lustigerweise hat es ja dann auch geklappt. Ja? Wenn ich jetzt zurückdenke, die 10 Jahre, wo es hätte auch klappen können, hat es einfach nicht geklappt. Ja? Und wir glauben beide da relativ fest dran, dass uns der liebe Gott da so ein bisschen vorbewahrt hat, in so eine Situation einen Nachwuchs zu bekommen. Und aber als es dann letztendlich spürbar ruhiger wurde, hat es plötzlich dann auch funktioniert. Und vor dem Hintergrund war es genau richtig.
Du hast ja eben gesagt, Tobi, du kommst selber aus einer Unternehmerfamilie. Hat das irgendwie auch da reingespielt in die Entscheidung? Hast du da eine Perspektive des Kindes oder so eine gewisse Awareness, sage ich mal, dass du sagst, bestimmte Dinge möchte ich nicht so machen, wie meine Eltern es gemacht haben? Ist das so ein Einfluss auch gewesen auf deine Entscheidung, was da mitgespielt hat?
Ja, also ich denke, meine Mutter spricht da heutzutage sehr, sehr viel mit mir drüber, weil sie natürlich sieht, was für einen Vater ich bekommen bin. Nee, ist ein Blödsinn. Was ich für einen Vater geworden bin. Sie sieht, wie viel Zeit ich mit Loveland verbringe, wie viel Aufmerksamkeit ich ihr geben kann, eben weil ich eine gute Balance habe mit der Arbeit und mit allem anderen. Und wie viel ich mit ihr auch unternehme. Ja, und sie spiegelt mir dann immer so ein bisschen meine Kindheit vor und sagt, du, dein Vater hat dich morgens nicht gesehen und abends nicht gesehen. Ne? Und tagsüber war er bei der Arbeit. Also ich hatte rückblickend bewusst sehr, sehr wenig Zeit mit meinem Vater, viel mehr Zeit mit meiner Mutter. Aber ich habe es auch nie vermisst, weil ich es ja nicht anders kannte. Ja? Und mein Vater hat auf der Hinsicht bei mir jetzt niemals irgendwie Punkte verloren. Ganz im Gegenteil. Also die Zeit, die jetzt, nachdem er so ein bisschen in Ruhestand geht, ich mehr mit ihm habe, umso wertvoller ist es für mich dann natürlich auch, weil ich jetzt auch seine damalige Phase aus meinen Augen auch irgendwo nachvollziehen kann. Ja, ich weiß, wie es ist, wenn man unheimlich Dampf hat im Berufsleben und man dann einfach auch seine Prioritäten setzen muss. Ja. Und für ihn, weil er natürlich auch aus einer ganz anderen Generation kommt, waren die Prioritäten halt, okay, ich muss für das Finanzielle sorgen und irgendwie werde ich schon Zeit finden. Und für mich war es vielmehr so, ich möchte die Zeit haben, möchte aber gleichzeitig irgendwo für die Infrastruktur sorgen können. Und somit habe ich eine ganz gute Balance finden können.
Ja, wir sind ja beide gleich alt ungefähr, also zumindest in einer Altersklasse. Und ich glaube, das war bei meinem Vater damals genauso. Also der ist dann einfach zur Arbeit gegangen und dann war er weg, ne? Und das war einfach die Zeit. Und ich glaube, oder ich kann mir gut vorstellen, dass mein Vater sich heute im Rückblick auch denkt, das eine oder andere hätte ich gerne anders gemacht, wenn es denn damals möglich gewesen wäre. Aber es war nun mal nicht so.
Du, ich war mit meinem Vater und mit meinem Bruder vorletztes Jahr im Sommer essen und er sagte, ich muss mal mit euch sprechen. Und wir haben schon gedacht, oh Gott, jetzt kommt irgendwas Schlimmes. Und er sagte, ich habe in meiner väterlichen Verantwortung recht viel falsch gemacht und es tut mir leid. Und natürlich wussten wir, woher diese Reue kam, aber wir hatten nicht eine einzige Sekunde das Gefühl, dass wir das gegen ihn halten müssen. Ja, also ganz im Gegenteil. Es hat sich super gut angefühlt, das zu hören, aber wir haben es auch nie vermisst und wir haben nie darauf gewartet, dass es sagt.
Aber ganz kurz, Tobi, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde, die Situation ist doch irgendwie eine Mahnung für uns, oder? Für uns im Hier und Jetzt. Ich stelle mir vor, ich möchte nicht diese Person sein oder dieser Vater sein, der in 20, 30 Jahren mit seinen Kindern am Tisch sitzt und eben dieses Gespräch führt. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf an unsere Väter. Wie gesagt, es war einfach so. Es war einfach Standard, sage ich mal. Aber trotzdem wirkt das ja auf uns zurück. Und irgendwie auch die Frage, was wollen wir heute machen? Was wollen wir heute für Entscheidungen treffen? Was wollen wir heute für Rahmenbedingungen schaffen, damit wir dieses Gespräch womöglich gar nicht führen müssen?
Du, ich hab's ja jetzt schon. Meine Tochter ist 2 Jahre alt und ich wünschte, ich könnte nochmal zurückdrehen und einiges besser machen. Ich habe es ja jetzt schon. Ja, ich habe sie damals nicht richtig in die Hängematte reinbekommen, dann ist sie rausgefallen. Werde ich nie vergessen, werde ich mir nie verzeihen. Ich habe sie aufs Bett gelegt, das war ein Ticken zu hoch. Ich habe sie nicht richtig abgesichert und sie ist aus dem Bett gefallen. Ich werde es mir nie verzeihen. Ja, das sind einfach so Sachen. Und vielleicht werde ich das ein Leben lang mit mir rumtragen. Und wenn sie 18 wird, wird sie mit mir vielleicht am selben Tisch sitzen, wo mein Vater mit uns beiden saß. Ja? Und dann werde ich ihr sagen müssen, du, es tut mir leid. Ja, aber du hast dich ja immer gefragt, warum du so bist. Es kam vom Sturz. Naja, Quatsch, um Gottes Willen. Aber ja, man hat das immer. Und ich denke, das wird auch nicht ausbleiben. Ne? Ich sage ja auch jetzt zu meiner Frau, wenn noch mal ein zweites Kind da wäre, oder kommen würde, ich wäre jetzt in einer viel besseren Vorbereitung und in einer viel besseren Lage, überhaupt mit diesen Anfangsmonaten zurechtzukommen. Weil als Neuvater, sage ich dir ganz offen und ehrlich, ich habe das Gefühl gehabt, ich war einfach nur so ein bisschen der Roommate zu Hause. Ja, also meine Frau hat alles gewuppt. Ich hatte sogar noch das große Glück, dass sie absolut okay damit war, dass ich in einem anderen Zimmer geschlafen habe, weil ich auch zur selben Zeit halt einen neuen Job gestartet hatte. Und da gibt es wirklich andere Familien, die da sicherlich sehr viel mehr Druck hatten in den ersten Monaten, wo beide sich abgewechselt hatten. Also das war wirklich bei mir eine Goldsituation, weil meine Frau sehr viel abgefedert hatte. Wobei ich dann jetzt natürlich in der Situation bin, wo ich so ein bisschen ausbalanciere. Ne?
Ich wollte es gerade sagen, Tobi, das ist ja die perfekte Überleitung. Genau, es gab ja diesen, du hast es eben schon mal erzählt, es gab diesen großen Lebenstraum deiner Frau, nochmal irgendwann Medizin zu studieren. Und das, was ich weiß von einem Medizinstudium, ist, dass es echt viel, viel Arbeit ist. Also das ist mit sehr viel Lernen verbunden, mit sehr viel Schweiß und sehr viel Blut. Jetzt haben wir die Situation, dass Kind, die Kleine ist, glaube ich, 8 Monate alt und da bekommt deine Frau die Zusage, ja, du kannst das Studium machen, du hast den Studienplatz und freie Bahn. Und diese Nachricht stellt bei euch irgendwie alles auf den Kopf, ne? Ganz ehrlich, Tobi, wie habt ihr euch in dem Moment gefühlt? Was hat überwogen? Die Freude, dass es endlich losgehen kann, oder die Verzweiflung, mein Gott, wie sollen wir das eigentlich mit unserem Alltag verbinden?
Sie hatte ja schon oftmals angesprochen, dass sie auf jeden Fall den Plan hat, das noch durchzuziehen. Ne? Und wir hatten das ja auch im Vorfeld schon immer wieder thematisiert. Und sie hatte mich gefragt, wie können wir das schaffen? Würde das funktionieren? Würdest du mich da unterstützen? Und ich habe gesagt, ey, was bin ich denn für ein Ehemann, wenn ich dich da nicht unterstütze? Ja, also das ist dein allergrößter Herzenswunsch. Natürlich bin ich da. Ja, und auch wenn es möglich ist, meinerseits uneingeschränkt. Ja, also egal, was du brauchst an Infrastruktur, an Möglichkeiten, an Zeiten, an Flexibilität, sofern ich das auch mit meiner beruflichen Situation vereinbaren kann und auch natürlich mit meiner mentalen Belastung, die dadurch startet, ja, kannst du von mir wirklich komplett bedingungslose Unterstützung erwarten. Ja, und ich erinnere mich noch an den Tag, wo sie es mir gesagt hat, dass sie den Zuschlag bekam. Wir waren ein Sommertag sogar und wir waren irgendwo so ein Frozen Joghurt essen und liefen zurück. Und dann sagte sie, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, ich habe die Zusage für Düsseldorf. So, und dann haben wir uns hingesetzt und dann habe ich als erstes gesagt, ja, dann suchen wir jetzt mal eine Kita. So, und dann habe ich natürlich als Vater und als quasi als so ein bisschen derjenige, der auch immer plant alles, ja, weil Latinas sind im Plan nicht so ganz weit vorne, sondern die lassen eher den Tag auf sich zukommen, was auch absolut okay ist, weil das ist ja auch ein großer Teil, den ich an ihr liebe. Da habe ich überlegt, so, oh Gott, ich kenne doch so viele Familien, die immer darüber klagen, dass es keine Kita-Plätze gibt und Tagesmütter und die Horror-Story und das und alles Mögliche. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie kriegen wir das denn jetzt noch so auf die Schnelle hin? Und lustigerweise hatte ich dann das Glück, dass ich mich bei einem Kindergarten oder bei einer Kita gemeldet hatte und die haben gesagt, wissen Sie was, Herr Strehler, wir sind leider voll, aber wir machen in 2 Monaten eine neue Dependance auf und da dürfen auch die Kids aus Meerbusch hin, weil das in der Nähe ist, ja in Herd. Wenn sie mögen, setze ich sie da auf die Liste. Und wirklich, also von einem auf den anderen Tag hatten wir die Lösung schon tatsächlich abgezeichnet. Ja? Und dann sind wir dahin, hatten auch sofort ein gutes Gefühl und es gab also niemals vom Punkt der Information, dass sie das Studium starten kann, bis zum tatsächlichen Startzeitpunkt irgendwo eine unüberwältigbare Hürde. Überhaupt nicht. Also es war absolut harmonisch. Natürlich mit kleinen Diskussionen, wie man es am besten regeln kann, von wegen, wer bringt hin, wer holt ab. also dieses ganze Operative, aber das ist ja Kleinkram. Aber so das Große und Ganze war super easy und hat sich auch immer positiv angefühlt. Und als wir zur Vorstellung waren und das Konzept kennenlernen durften, weil wir natürlich unsere Tochter mit 10 Monaten abgeben, das ist auch relativ früh. Ich meine, die Kleine konnte noch nicht wirklich laufen, die konnte gerade so am Spieltisch stehen. Aber das hat uns einfach sehr, sehr zugesagt, das ganze Konzept. Und nach dieser kurzen Eingewöhnungsphase war das auch überhaupt kein Thema, sie da morgens abzugeben und direkt auch 45 Stunden in der Betreuung zu lassen, ne, mit 10 Monaten. Also es war für mich eine große Überwindung und für meine Frau sicherlich noch viel mehr. Aber wir wussten ja beide, wofür wir es machen. Ja? Und es hat unserer Meinung nach Lovelyn bisher auch nur gut getan, weil sie viel früher auch schon sozialen Kontakt auf einer viel längeren Zeitbasis mit anderen Kids auch sammeln konnte und konnte sich natürlich auch viel von älteren Kids abgucken und so weiter. Also das war schon alles ganz gut.
Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr deutsches Thema und eine sehr deutsche Sichtweise. Also wenn ich an Freunde in der Schweiz, in Frankreich oder in den USA denke, da ist es vollkommen normal, dass das Kind halt eben auch in einem jüngeren Jahr schon in der Kita ist.
Ja, weil der eigentliche Plan war, was heißt der eigentliche Plan? Ich denke, sie würde da wahrscheinlich jetzt sagen, nee, so ganz war es nicht. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass wir darüber mal gesprochen hatten, dass so die ersten 1,5 Jahre, dass sie zu Hause bleibt und dann nach 1,5 Jahren meine Frau wieder zur Arbeit gehen würde, ja, in ihrem Job. Ich meine, die hat einen fantastischen Job und hat tolles Geld da verdient und tolle Karriereaussichten gehabt. Aber dann kam halt die Möglichkeit mit der Universität und das stand halt für sie über allem. Das ist auch absolut in Ordnung. Und demnach haben wir den Plan einfach revidiert.
Du hast das eben so schön beschrieben, Tobi. Der Moment, in dem die Zusage da kommt und ihr euch freut, aber gleichzeitig auch euch bewusst werdet, das ist viel Arbeit. Du aber relativ schnell das Go gibst und sagst, du pass auf, wir machen das, ich halte den Rücken frei. Klar. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Tobi. Das bedeutet für dich ja auch wirklich sehr viel Verzicht. Das ist ja nicht so einfach umgesetzt. Habt ihr sowas wie einen Deal gemacht, ein Agreement, um abzustecken, welche Freiräume ihr euch gegenseitig geben wollt, um natürlich auch noch die eigenen Ziele, die eigenen Themen umzusetzen?
Du, wir hatten keinen Deal. Sie hat mir gesagt, ich muss jetzt erstmal anlaufen in der Uni und zu schauen, wie viel Zeit brauche ich überhaupt für mich? Ja, also für An- und Abreise. Das war ja damals noch tatsächlich eine Präsenzsituation. Heutzutage läuft das ja alles über den Bildschirm und remote, was für sie natürlich blöd ist, weil sie hat auch diesen Teil sehr, sehr geliebt. Ja, also ich denke, wenn man in so einem tatsächlich Wahlstudium ist, was dein Traum ist, möchtest du auch diese ganze Erfahrung sammeln, zur Uni zu fahren, dich auszutauschen, das Studentenleben auch so ein bisschen aufzusaugen, ja, obwohl du Mutter bist. Und das ist am Anfang natürlich erstmal so eine Pendelphase, ja, wo du guckst, okay, wie kriege ich es überhaupt zeitlich gewuppt? Wie viel Zeit bleibt mir dann nachher mit meiner Tochter? Und wie viel mehr Zeit brauche ich halt zusätzlich zum Lernen? So, und meine Frau ist keine Muttersprachlerin, ja, das heißt, also die hat nochmal eine größere Herausforderung und hat alles auf Deutsch. Und dann ist Medizin natürlich auch nicht irgendwie, ich sag mal jetzt Läpsch, so ein BWL, ja, was ich studiert habe, sondern tatsächlich ein Studium, wo man auch mal richtig lesen und lernen muss. Ja. Also ich würde mir sowas nicht zutrauen, aber da ziehe ich den größten Hut vor ihr. Sie macht das wirklich hervorragend. Und ich habe gesagt, egal, was du an Zeit brauchst, kannst du haben, wenn ich an meine Grenze komme, wo ich sage, ich muss jetzt einfach mal Nachmittag oder auch ein Wochenende komplett für mich haben, dann werde ich dir das schon signalisieren. Und das ist auch okay. Ich habe ihr jetzt beispielsweise vor ein paar Tagen gesagt, du, ich muss jetzt einfach mal auch raus, ja, weil vor der Lernphase bei ihr ist natürlich auch immer nach der Lernphase. Ne? Das heißt, man hat irgendwo so als Partner, wenn man die Frau unterstützt, hin und wieder dann so das Gefühl, okay, es läuft gerade alles so ein bisschen nur nach ihrer Agenda. Ja? Und dementsprechend bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt einfach mal irgendwie ein langes Wochenende zum Golfspielen fliegen, ja, oder was auch immer, um mich einfach nur noch mal so ein bisschen abzulenken. Und danach kann man auch wieder komplett neu reinsteigen. Und das ist aber auch gar kein Thema. Das unterstützt sie und fördert sie auch. Und zusätzlich haben wir das große Glück, dass meine Mutter sehr involviert ist und die Kleine sehr oft nimmt und auch sehr, sehr gerne hat. Und ihre Mutter auch. Da ist sicherlich genügend Zeit da. Und man musste bisher keinen wirklichen Deal abschließen.
Tobi, was ihr da macht, ihr beiden, ist ja, sage ich mal, für unsere Gesellschaft eine ungewöhnliche Situation. Ja? Also du bist derjenige, der Frau den Rücken frei hält. Idealismus hin oder her. Natürlich, wir alle wollen, dass das selbstverständlich wird, dass das Normalität ist. Aber let's face it, es ist nicht Normalität. Ja, so jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, als so jemand, der da einen Prototypen gebaut hat, der eben sehr, sehr spannend ist. Wie würdest du im Rückblick sagen, was ist für dich so der große Gewinn aus diesem Setting? Und welche Learnings nimmst du mit? Also positiv wie negativ? Was kannst du jetzt nach ein paar Jahren dieser Erfahrungen darüber sagen?
Also ich denke, dass was ich auf jeden Fall mitnehme aus dieser Zeit, was mir unheimlich gut tut, ist halt die Nähe zu meiner Tochter. Ja, wenn ich jetzt denken würde, es würde klassisch sein, hätte ich natürlich viel weniger Zeit mit ihr, würde viel weniger unternehmen und wäre viel weniger involviert, ja, in ihr Leben, und würde wahrscheinlich auch viel weniger von ihr kennen. Ja, also ich denke, das bereichert mich und mein Leben unwahrscheinlich. Gleichzeitig bereichert mich natürlich, sehen zu können, wie meine Frau plötzlich von einer medizinischen Angestellten über dieses Studium quasi wie so ein Ikarus, ja, hinaufsteigt und plötzlich realisiert, was sie tatsächlich für ein Potenzial hat, ja, und das spiegelt sich natürlich auch in ihrer eigenen Energie und auch in ihrem eigenen Charakter wieder, ja, weil sie ich sag mal jetzt so lapidar gesagt, wie sie quasi von einem kleinen Mädchen in so eine richtige Karrierefrau sich hinein entwickelt, und das ist auch nicht alle Tage, ja, dass man sowas miterleben darf. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, dazu beizutragen, dass sie das hat, dann mache ich das natürlich. Gar keine Frage. Aber ich sage dir, Marius, es ist auch nicht leicht, ja, weil du hast manchmal Phasen, wo du sagst, meine Güte, irgendwie läuft das hier gerade alles nur in eine Richtung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen stehen zu bleiben. Aber da hat man auch dann die guten Gespräche, wo man das auch ganz klar mal anspricht, und dann knallt es auch mal, ja, vollkommen logisch. Und ich denke, jeder, der sagt, also bei uns knallt es nie, ist ein Lügner, ja, also das knallt, und das knallt, bei Latinas knallt das ordentlich, okay, also da ist nochmal eine Schippe drauf, aber dann ist es auch in Ordnung, ja, manchmal muss man halt so ein bisschen ventilieren und sagen, pass mal auf, das geht mir jetzt alles tierisch auf den Sack. Es kann nicht sein, dass man wirklich so viel Einbahnstraße hat, ja, im Alltag. Es muss jetzt auch tatsächlich mal umgedreht werden, und wir müssen wieder so ein bisschen in die richtige Richtung kommen, ja. Und das ist auch klar, das ist bei uns alle paar Wochen, alle paar Monate der Fall, wo es dann wieder so auf die richtige Schiene geht, ja, oder auf die richtige Schiene oder auf die Balance-Schiene, und dann geht es einfach weiter, ja. Man muss einfach weitermachen. Man muss sich vor Augen halten, es ist ein Marathon. Ich meine, so ein Medizinstudium dauert im Regelfall 6, 6,5 Jahre, und ich bin gerade im zweiten Jahr mit ihr, ja. Das heißt also, ich habe noch eine ordentliche Reise vor mir. Und das weiß ich auch, und dazu bin ich auch bereit. Und sie hat natürlich den viel größeren Druck, weil sie weiß natürlich auf der anderen Seite auch, dass ich eine größere Rolle als üblicherweise übernehme, und möchte natürlich dementsprechend auch abliefern. Ja, und setzt sich dann natürlich tierisch unter Druck, dann bloß nicht länger zu brauchen mit dem Studium als eigentlich erforderlich, wobei ich immer sage, du, ob du jetzt 6 Jahre, 6,5, 7 oder 7,5 studierst, das ist jetzt auch nicht schlimm, weil wir sind Gott sei Dank nicht darauf angewiesen, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt unbedingt fertig sein musst, weil sonst geht die Welt nicht mehr weiter. Ja, also da versuche ich ihr schon den Druck rauszunehmen und das nimmt sie auch nach und nach an. Am Anfang hat sie es nicht gehört. Sie hat quasi die Scheuklappen aufgehabt und hat einfach Vollgas gefahren. Aber mittlerweile ist sie, glaube ich, an einer sehr gesunden Position angekommen, wo sie eine gute Balance auch für sich selber finden kann. Ja.
Hast du denn das Gefühl, Tobi, da ein Role Model zu sein? Ich meine, ich weiß, das ist immer blöd, das immer sich selber zu sagen, aber ihr sendet ja auch im Freundeskreis, im Kollegen-, Kolleginnenkreis, also in eurem Umfeld ja auch irgendwie ein Signal. Und die sehen das ja auch, wie ihr das lebt. Und hast du das Gefühl, dass ihr da auch Impulse zum Nachmachen gebt? Oder hast du das Gefühl, ihr seid da eher alleine auf weiter Flur mit eurem Modell?
Also das ist eine sehr, sehr dünnes Eis, die Frage. Ja, aber lass uns drauf eingehen. Also ich bin hundertprozentig sicher, es gibt da draußen Situationen, die noch viel prekärer sind. Ja, ich habe Gott sei Dank das große Glück, dass ich bringe sie morgens zur Kita und dann bin ich bei der Arbeit. Ja, und ich bin um 6 zu Hause. Das heißt also, in dem Zeitraum kann ich meiner Arbeit nachgehen. Und wenn ich um 6 zu Hause bin, dann sind wir noch ungefähr so 2 Stunden gemeinsam als Familie da. Dann geht sie lernen und die Kleine bringe ich ins Bett oder sie bringt sie ins Bett, je nachdem. Und dann haben wir natürlich Situationen, wo ich denke, okay, wie können das andere Familien machen? Vielleicht muss der Mann viel reisen, die Frau ist zu Hause oder die Frau muss viel reisen und ist dann über Tage weg und der Mann ist zu Hause. Also vor dem Hintergrund würde ich sagen, ich bin jeden Abend zu Hause und meine Frau ist jeden Abend zu Hause. Das heißt also, da sind wir schon mal etwas easy aufgestellt. Aber in meinem Bekanntenkreis jetzt begebe ich mich auf, wie gesagt, auf dünnes Eis. Und wenn das jemand hört, dann bitte nicht direkt anrufen und an den Stein hängen. Aber ich kenne keinen, der gesagt hat, ja, wieso, ist doch ganz in Ordnung so. Weil alle haben gesagt, wow, wie zur Hölle machst du das? Du weißt, das sind noch weitere 4, 5, 6 Jahre. Und das sind nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädels. Die Mütter sagen es genauso. Und ich habe da aber auch eine ganz klare Antwort für. Ich habe gesagt, ich habe 2 Optionen. Entweder ich bin der Ehemann, der Partner, der Freund und mach's, weil ich mir auch das wünschen würde von meiner Frau. Oder ich mach's nicht und warte einfach nur ab, bis der Moment kommt, wo sie realisiert, dass ich nicht der richtige Partner bin. Weil der richtige Partner unterstützt. Ganz egal wie. Und es ist auch okay, wenn man sich in dieser Phase, wo man, egal ob du Frau oder Mann bist, wenn man sich da anzickt und diskutiert und streitet, solange das Große und Ganze nicht aus dem Fokus fällt, ist das vollkommen in Ordnung. Und dann kommt man auch immer nachher ans Ziel. Ja? Viele Wege führen nach Rom, sage ich immer gerne. Und unser ist halt ein Ticken länger. Alles okay.
Ja, super. Das ist ja fast schon ein richtig perfektes Schlusswort. Aber ich habe noch eine Frage, Tobi. Was sind für dich so im Rückblick auch die 3 wichtigsten Schlüssel, ja, oder wie soll ich sagen, Faktoren oder Kriterien, dass das klappt, wie ihr das macht? Also du hast eben schon mal gesagt, natürlich viel, viel reden. Ne? Dann hast du auch gesagt, deine Mutter hilft euch, also ein Support-System muss auch her. Aber was sind so, wenn du jetzt sagst, so die Essenz, ja, auf das kommt es eigentlich im Kern an. Was wäre das für dich?
Ich würde sagen, das eine zentrale Wort ist Liebe. Du brauchst auf jeden Fall Liebe. Wenn du keine Liebe hast, geht das Ding den Bach runter. Ja, weil durch die Liebe kommt die Aufmerksamkeit, die Hilfsbereitschaft und es ist halt weniger anstrengend. Wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, ich liebe meine Partnerin nicht und die liebt mich nicht und man macht diese ganzen Zugeständnisse, dann explodiert das Ding irgendwann. Ja, weil man dann irgendwo nicht mehr der Liebe wegen oder der Zuneigung wegen nachgibt, ja, oder einbußt oder einsteuert. Also das ist so das Erste. Dann brauchst du auf jeden Fall eine gute Übersicht und eine gute Strukturierung der ganzen Sache. Also wenn du eine tolle Schwiegermama hast oder wenn du eine tolle Oma hast, ist das viel leichter, ja. Auch während Corona, ja, Ich weiß, viele sagen, oh Gott, warum bringt er die Kleine zur Oma? Ja, also ich bringe die Kleine zur Oma und alles ist okay. wenn man eine Kita-Möglichkeit hat, ist das super, weil das federt schon mal 45 Stunden die Woche ab, die der Partnerin oder der Partner dann mehr Zeit zur Verfügung hat. Und wenn man dann noch eine Möglichkeit findet, auch sich als Paar nicht zu verlieren, ja, sondern Gespräche zu führen und auch immer wieder vor Augen zu halten, so hey, wir kommen, ich meine, wir sind 10 Jahre zusammen jetzt diesen Monat. Wir kommen von vor 10 Jahren und haben diesen Weg bereits schon gemeistert. So, was ist das denn jetzt als Kriterium dafür, um alles irgendwo in die Brüche gehen zu lassen? Auf der anderen Seite ist es jetzt vielmehr die Möglichkeit, noch mehr Zement in die Fundation zu gießen und das ganze Ding noch fester zu machen und noch erfolgreicher. Und damit meine ich auf gar keinen Fall irgendwie einen finanziellen Erfolg, sondern vielmehr einfach so den inhaltlichen Erfolg der Beziehung. Ja, weil das ist das Wichtige heutzutage. Also wenn du mir erzählen möchtest, du bist mit 150.000 Euro Einkommen glücklicher als mit 110.000, dann stimmt bei dir irgendwas nicht. Ja, also das Allerwichtigste ist, dass du eine gute Balance hast und dass zu Hause alles funktioniert, weil egal wie gut du nach Hause bringst, wenn es zu Hause nicht läuft, kannst du meiner Meinung nach einpacken. Ja, weil das ist einfach Schrott. Aber das sind so, ich würde sagen, so, das sind die wichtigsten Punkte, die man mitnehmen kann. Für jeden Durchhaltevermögen, absolut. Also wie gesagt, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Verständnis, ja, aber auch gleichzeitig eigene Stärke, um sich durchsetzen zu können, weil du musst einfach auch mal hin und wieder ventilieren, das ist auch okay, und du musst einfach auch hin und wieder mal Sachen einfach nur für dich machen, ja, und sei es einfach in einer absoluten reduzierten Version, ja, dass man sagt, pass mal auf, ich gehe jetzt heute Abend mit 3 Freunden essen, ja, oder wir treffen uns zu Hause und tragen alle Masken und essen da, ja, was auch immer, damit man einfach mal 5 Stunden für sich ist und auch über andere Sachen quatscht als über die Tochter und über die tollen Ereignisse, die sie halt über den Tag beschert. Ja, und somit hält man meiner Meinung nach eine ganz gute Balance da.
Ganz kurze Rückfrage, Tobi, weil du gerade eben sagtest, die Übersicht behalten. Wie macht ihr das konkret? Habt ihr dann einen Kalender, über den ihr euch gemeinsam sonntags beugt und die Woche plant? Habt ihr da irgendwie ein Ritual? Also wie macht ihr das?
Also sehr gut. Also wir haben erstmal einen geteilten Kalender. Ja, also sie hat sowieso Zugriff auf alle meine Kalenderdaten. Sie sieht, wie ich in der Arbeit eingespannt bin und wie nicht. Und sie hat auch zusätzlich die Möglichkeit, auf meine privaten Termine zu gucken. So, und dann haben wir den gemeinsamen Kalender in einer anderen Farbe, wo wir dann ihre Möglichkeiten oder ihre Termine mit der Uni eintragen. So, und dann machen wir jeden Abend für den nächsten Tag eine kurze Besprechung. Wie so ein Business-Meeting quasi, ja, musst du dir vorstellen. Also Keks, meine Frau isst keine Süßigkeiten mehr. Ja, also das hat sich auch während der Schwangerschaft geändert. Das ist ein riesen, riesen Problem für mich zu Hause, weil ich bin da einfach mit groß geworden und ich kann nicht ganz genug davon haben. Spaß beiseite. Wir setzen uns wirklich abends hin, beziehungsweise ist mehr so ein Stehen in der Küche, weil sie natürlich unter Lernstrom steht. Und dann sage ich, pass auf, morgen hast du das und das und das. Dann sagt sie, ja, weiß ich, steht ja da. Ja? Und dann sage ich ihr, ja, okay, also ich will es nur noch mal sicherstellen, ich mache dann das und das und das. Und dann weiß sie, ja, okay, alles klar und fertig. Dann ist das Ding durch. Weil wenn ich sage, wir haben es nur in dem Kalender stehen, wird es in die Hose gehen, weil man muss es auf jeden Fall noch einmal kurz besprechen, auch wenn es nervig ist. Ja, also das dazu.
Ja, super, Tobi. Ich habe aber noch eine Rückfrage an der Stelle. Du hast eben das schöne Stichwort Liebe gebracht. Und ich glaube, wir alle wissen, dass selbst die größte Liebe auch unter die Räder kommen kann, wenn man sie nicht pflegt und wenn man nicht an ihr arbeitet. Jetzt ist ein kleines Kind zu haben schon per se mal, sage ich mal, etwas, das auch eine Liebe unter Druck setzen kann. Jetzt habt ihr nochmal die Situation, dass beide in arbeiten, deine Frau sehr, sehr intensiv am Studium arbeitet. Und da kann ich mir vorstellen, dass es doch extrem schwer, da noch Zweisamkeit zu haben? Also was macht ihr, um das zu pflegen, dem Raum zu geben? Gibt es da Momente, in denen ihr sagt, die nehmen wir uns, die sind nur für uns beide jetzt?
Hey Marius, sehr reduziert. Aber die wenigen Momente, die wir haben, die müssen ausreichen, um wieder zum nächsten Moment zu kommen. Also wenn wir darüber nachdenken, was vor Lovelin an gemeinsamer Zeit da war. Ich meine, wir waren so oft unterwegs und haben gereist und oder sind gereist und haben Erlebnisse geteilt und haben privates Essen und alles Mögliche. Also wirklich, das war wirklich wie so ein Märchen, ja, wenn ich mal zurückdenke an die Zeit vor meiner Tochter. Jetzt ist es ein anderes Märchen, wo einfach der ganze Fokus auf sie kommt. Und ich denke, sehr viel Liebe stemmt auch aus dem Lebensalltag unserer Tochter. Das heißt also, wir sehen schon, wie sehr wir uns lieben, weil wir bezeugen können, wie toll Lovelin sich entwickelt. So, und dann die Momente, die nur für uns beide gelten, die absolut reduziert sind, und da gebe ich dir vollkommen recht, ja, weil das ist wie eine komplett andere Woche, da saugen wir so viel Energie raus, dass es möglich ist, bis zum nächsten Moment wieder auszuhalten. Und Date Nights, ja, haben wir immer wieder drüber gesprochen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, funktioniert bei uns jetzt gerade gar nicht, weil Naelis so viel Lernpensum hat, dass sie sagt, ich kann mir das jetzt einfach gerade nicht leisten, eine offizielle Date Night zu planen. Lass uns das lieber irgendwie nach einer spontanen Möglichkeit dann durchziehen. Und so machen wir das auch. Also sie hat beispielsweise am Valentinstag mich damit überrascht, abends Essen zu bestellen in einem sehr, sehr leckeren Restaurant, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Also ich hatte ihr vorher angeboten, pass auf, ist Valentinstag, soll ich nicht was für uns drei kochen und wir machen uns einen schönen Abend. Da hat sie gesagt, du, don't worry about it, ist schon alles erledigt. Und da war ich natürlich mega, mega glücklich drüber. Und dann sind es halt so kleine Momente, wo sie plötzlich unangekündigt mich mit der Kleinen bei der Tochter auch, mit meiner Tochter hier bei der Arbeit besucht. Ja, das sind die Momente, aus denen ich gerade Energie und Liebe schöpfe. Aber ja, wenn du die wahre Antwort haben möchtest auf leidet das die Zweisamkeit als Paar darunter? Absolut. Absolut. Aber das ist auch nachvollziehbar und es ist auch zu einem gewissen Grad okay. Und das muss man halt sich als Partner, egal ob du männlich bist oder weiblich, je nachdem der andere, der jetzt gerade diese schwierigere Karrierephase hatte, sei es halt das Studium oder die Arbeit, der muss das auch akzeptieren. Der muss das ganz klar akzeptieren und wir wissen aber auch, irgendwann ist Licht am Ende des Tunnels und dann ist das Studium ausbalanciert und man arbeitet in der Klinik, man hat einen anderen Alltag und hat wieder mehr Zeit für sich. Wenn man das in der ganzen Phase, die dahin führt, wenn man das irgendwie auf Eis legt, dann wird es meiner Meinung nach schwer, es wieder aufzuwärmen. Ja, aber wenn man die Möglichkeit hat, hin und wieder so Kleinigkeiten zu machen und dann aber auch, was ich immer ganz schön finde, ist hin und wieder auch so Flashbacks in die Vergangenheit sich vorzuziehen, zu sagen so, hey, guck mal, ich bin immer noch der gleiche Typ, ich habe damals das und das mit dir erlebt, weißt du noch, das war eine coole Zeit. So von wegen so, dann triggert es bei den Frauen auch so ein bisschen so, ja, stimmt, ja, genau, war ja ganz cool damals, ja. Und dann kommt man wieder so ein bisschen in diese alten Stories rein und das ist schön. Und hey, ich mache meiner Frau da überhaupt keine Vorwürfe. Ich möchte nicht wissen, wie es ist, unter so einem immensen Druck zu stehen mit so einem Studium und gleichzeitig das Kind zu haben und dann noch irgendwie zu gucken, dass eine Ehe funktioniert. Deshalb lasse ich ihr im Normalfall sehr, sehr viel durchgehen, was auch absolut okay ist, weil ich das mit mir so arrangiert habe. Aber auch irgendwann wird sich das wieder ändern. Ja, und dann geht es einfach weiter.
Sehr, sehr schön, Tobi. So mit Blick auf die Uhr kommen wir zum Ende des Podcasts.
Ist das Tonband voll?
Ja, genau. Also ich danke dir erstmal für deine Zeit, dass du dabei warst. Ich freue mich sogar ein bisschen, dass das Studium noch ein paar Jahre dauert. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal weiterreden und darauf freue ich mich schon sehr. Es gibt, bevor ich dich hier vom Haken lasse, noch ein kleines Ritual am Ende dieses Podcasts. Es sind so drei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Und die erste ist eigentlich schon keine Frage, ist eher ein Satz, den du vervollständigst. Und zwar eine Sache, die du von deinen Kindern gelernt hast.
Die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ist mein Leben vollständig?
Ja, und die letzte Frage ist eine Sache, die ich meinen Kindern, meinem Kind hinterlassen möchte.
Perfekte Erinnerung. Ja, Momente, Erinnerungen, weil alles andere wäre Materialismus. Das ist Schwachsinn, das erzählt man nicht. Aber ja, ich denke, wenn ich zurückblicken möchte, falls ich mal irgendwann das Zeitliche segnen sollte und ich möchte, dass meine Tochter jedenfalls die perfekten Erinnerungen an ihre Zeit und an mich hat oder auch an unsere Familie. Ich denke, das ist schon das Nachhaltigste.
Tobi, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Marius. Schön, dass ich da sein durfte.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Bevor ich mich aber verabschiede, noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich werde den Erscheinungsrhythmus dieses Podcasts ein bisschen verändern. Aktuell kommt ja jede Woche eine Folge. Für die nächste Zeit zumindest kommt jetzt jede zweite Woche, also alle 14 Tage eine Folge. Ich finde es total wichtig, hier mit offenen Karten zu spielen und auch ehrlich und transparent zu sein. Und ich kann einfach nur sagen, ich schaffe es gerade wirklich nicht, mehr Folgen zu produzieren. Ich bin ja beruflich einfach sehr eingespannt. Es ist viel los. Wir haben die beiden kleinen Kinder. Ja, und dann doch dieser Podcast obendrauf. Das ist manchmal ein bisschen viel, auch für mich. Und deshalb schraube ich das jetzt ein bisschen zurück. Das heißt aber nicht, dass es den Podcast nicht mehr geben wird, sondern eben nur, dass du jetzt nicht jede Woche eine Folge bekommst, sondern alle zwei Wochen. Wenn du jetzt sagst, ich will auf keinen Fall verpassen, wenn diese Folge rauskommt, die nächste, dann klick doch einfach bei Spotify auf den Folgen-Button oder bei Apple Podcasts auf Abonnieren. Ja, und wenn du Zeit hast, würde ich mich auch total darüber freuen, wenn du eine kleine Bewertung dalassen würdest. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn du in 14 Tagen wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Working Dad Podcast. Diesmal nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Ich freue mich, wenn du dann dabei bist. Mach's gut, bis bald. Tschüss.